Es ist ja bekannt, dass du Drogenerfahrung hast in verschiedener Weise. Wie weit können Drogen nützlich sein? Wie weit hinderlich? Wann fängt was an, eine Droge zu sein?
Ja, schwierig. Ich glaube, das ist auch die persönliche Ausrichtung. Es gibt Menschen, die nehmen Drogen, weil sie entfliehen wollen. Ja? Das ist eher dann der Typus, der Konsumententypus oder der Entfliehungstypus. Und dann gibt es Menschen, die nehmen Drogen, um präsenter zu werden, um Erfahrungen zu machen und gehen bewusst damit um und machen daraus ja fast auch ein Ritual, eine Religion. Und da gibt es dann die Möglichkeit für den Einzelnen sicher überhaupt einmal die Erfahrung zu machen, dass es auch noch andere Wirklichkeiten gibt als die gewöhnliche Wirklichkeit, die Alltagswirklichkeit. Da können Drogen hilfreich sein. Ein Indikator, ob es jetzt wirklich hilfreich ist oder eher in eine destruktive Richtung geht, kann sein, ob man zum Beispiel immer mehr braucht oder immer weniger. Ich habe bei mir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die meisten oder eigentlich dann alle Drogen recht schnell abgebaut haben, im Sinne, dass sie uninteressant geworden sind. Das heißt, 3, 4, 5 Mal und das war's dann. Dann wurde diese Erfahrung gemacht, die da möglich war. Ja? Und irgendwann war es nicht mehr nötig, die gleiche Erfahrung zu machen und dabei zu irgendeiner Substanz zu greifen. Irgendwann war es dann so, dass mein heutigen Zustand, es ist 10 Jahre her, dass ich irgendwas genommen habe, was sozusagen eine illegale Droge wäre. Heutzutage wäre das für mich eher etwas Störendes. Das würde mich stören in meinem Bewusstsein, in meinem Normalzustand. Das wäre etwas so nach dem Motto, was ist das jetzt? Ja, damals war das für mich was Erhebendes. Und das ist der Indikator. Solange es erhebend ist, solange man bewusst damit umgehen kann, kann es einen voranbringen. Das wäre, würde ich schon sagen. Aber es kommt auf den Menschentypus drauf an. Es gibt zu viele Menschen, bei denen es destruktive Wirkung hat, als dass man es empfehlen könnte, als einen spirituellen Weg. Das würde ich nicht, so weit würde ich nicht gehen.
Es kommt zu sehr. Dazu kommt ja auch noch die Möglichkeit von körperlicher Abhängigkeit, absolut, die sich entwickeln kann. Ja. Da warst du nie in der Richtung.
Da hatte ich Glück. Ich meine, vielleicht ist daran gelegen, dass ich vielleicht so die ganz für mich war das Krasseste, was ich mir vorstellen habe können an Drogen, war Heroin oder mir irgendetwas zu spritzen. Und davon habe ich eigentlich immer die Finger lassen. Vielleicht war das Glück, vielleicht wäre ich da körperlich abhängig geworden. Ich bin eigentlich nur unter Hochkommen von Nikotin abhängig geworden und von Koffein. Bin ich noch heute. Bei Nikotin bin ich gerade auf Entzug seit ein paar Wochen. Koffein sehe ich im Moment kein Bedürfnis, also trinke noch immer gern Kaffee. Und sonst ist nichts geblieben. Die ganzen anderen Sachen, das was eben illegal ist, das was harte Drogen sind, das hat bei mir einfach nicht diese körperliche Wirkung gehabt, dass ich davon abhänge, weil es mich auch nicht interessiert hat. Mich hat nur immer der spirituelle Zustand dahinter interessiert. Mich hat interessiert, was macht das mit dem Bewusstsein? Ja, und bei manchen Sachen war es schön, bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, oh Gott, nö, das brauche ich nicht, das kann ich schon so, das mache ich mit Meditation. Aber es war nie so, dass interessanterweise hatte ich da einfach Glück, dass ich da keine körperliche Abhängigkeit bei diesen Dingen entwickelt habe.
Kannst du was zur Psychologie der Sucht sagen?
Letztendlich, also in einem Zustand zum Beispiel von Satori, ja, wenn jemand das erlebt, wo er absolut ohne Gedanken ist, absolut im Hier und Jetzt, mit reinem Bewusstsein, in dem Zustand gibt es keine Sucht. In dem Zustand gibt es nur Gewohnheiten und Programmierungen. Und man kann sich eine Gewohnheit eben angewöhnen und man kann sie abgewöhnen. Das ist das, was man dann im ganzen Leben macht. Ne? Dass ich sage, diese Gewohnheit möchte ich gern. Ich möchte automatisch in der Früh Zähne putzen gehen, weil das ist gut, warum auch immer. Oder ich glaube zumindest, dass es gut ist. Oder ich glaube denen, die sagen, dass es gut ist. Dann gewöhne ich mir das ab. Oder ich sage, nö, das lasse ich jetzt. Dann muss ich halt einen Entwöhnungsprozess machen, dass ich 3, 4 Mal widerstehe und mir das abgewöhne. Das heißt, für mich ist Sucht etwas, was extrem in der Psyche passiert, jetzt von der Psychologie her. Ja, das ist für mich am ehesten etwas, was wirklich eine Entscheidung ist, wo ich mich für etwas oder gegen etwas entscheide. Bei Nikotin merke ich es auch selbst jetzt, dass da wirklich körperliche Abhängigkeiten auch gibt. Aber auch da ist es so, dass ich mich einfach entscheide, will ich das oder will ich das nicht? Und dann mich einfach nur den Symptomen stelle, zum Beispiel den Entzugssymptomen, und einfach hinspüre und sage, okay, was mache ich jetzt damit? Mache ich was damit oder bleibe ich einfach in diesem intensiven Gefühl, in dieser Entzugssymptomatik? Ist alles einfach nur eine Erfahrung.
Siehst du es auch so, dass die eigentliche Sucht eigentlich der Kampf dagegen ist? Also, dass wenn man das einfach annimmt und versucht, es möglichst bewusst zu machen, sei es jetzt Alkohol trinken oder rauchen oder was immer, dass es dann ja von alleine wegfällt. Also, dass eigentlich immer dieser Kampf ist, mit dem man sich selber bzw. seine Umwelt beschäftigt hält.
Jein. Ich hatte diesen Kampf selbst nie so sehr. Ich habe es bei anderen beobachtet, wo ich mich aber dann frage, warum dieser Kampf überhaupt da ist. Der ist eben bei vielen Menschen überhaupt im Leben da. Ja? Es ist immer dieser Kampf gegen etwas oder dieser Widerstand, etwas anders haben zu wollen, als wie es jetzt ist, was letztlich Reibung verursacht und diese Reibung dann letztlich Schmerz verursachen kann und Leid verursachen kann. Also ein Großteil vom Leid kommt daher, dass ich das, was ist, nicht will und es gern anders will. Ja. Da habe ich, was Drogen betrifft, eigentlich keine Erfahrungen. Die Situationen, wo ich welche genommen habe, habe ich es gern genommen und habe es auch bewusst genossen. Und da war nie ein Kampf dagegen. Ja, wenn das da war, dann war das eine kurze Angelegenheit, dass ich sage, okay, das will ich nicht mehr, dann wird es vielleicht noch 2-3 Mal im Außen angeboten, so nach dem Motto, als würde das Universum wissen wollen, ja, willst du wirklich nicht mehr, da schau, und du sagst, nö, danke, und dann war es das, und das ein viertes Mal kommt es gar nicht mehr, da war nie so groß Kampf. Aber das ist, wo ich ja mehr Erfahrung habe, ist im Zusammenhang mit Kundalini, wo Menschen ähnliche Erfahrungen, wie es manche nur unter Drogen haben, eben auf natürliche Art und Weise haben, weil Kundalini-Energie ausgelöst wurde. Und da gibt es eben auch viel Leid, wenn Menschen dagegen ankämpfen, dass sagen, okay, diese Erfahrung körperlicher Art stört mich jetzt und da tut was weh und da tut was weh. Das ist eben, weil man dagegen ankämpft, gegen die Lebensenergie an sich ankämpft. Und das erzeugt Reibung und das erzeugt Leid, sowohl im Außen als auch im Inneren im Körper, wenn irgendwo was wehtut. Ja, da fängt schon an, dass man das weghaben möchte, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich ein Pulver oder jetzt mache ich das und das, ich will das weghaben. Ja, dabei ist vieles davon nur eine Einladung hinzuspüren und dadurch mehr, auch wieder mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Einfach alles zu stoppen, was man gerade macht, egal was das ist, und sich hinzulegen und zu spüren und voll und ganz zu spüren, was ist da und was, wie fühlt sich das an. Und da, und durch dieses Spüren verschwinden schon 90% aller Leiden. Einfach nur, indem man es voll und ganz hinspürt.
Wenn du eben gesagt hast, man entscheidet oder man sagt einfach, jetzt rauche ich zum Beispiel nicht mehr, wer ist das Ich dann? Weil wenn keine Identifikation da ist, ist ja eigentlich auch kein Ich da.
Ja,
das ist einfach nur was passiert.
Naja, es ist das mit dem Ich, also wenn ein Ich da ist, das heißt noch nicht, dass eine Identifikation mit diesem Ich dann wiederum da sein muss. Ja. Ich an sich ist ein Gedanke, ist nur ein Phänomen, ist eine Ausdrucksweise, ja, ist ein Zeigen. Ja. Im Prinzip ist es ein Zeigen in Richtung Nichts. Ja, aber letztlich ist dieses Phänomen Ich nichts anderes als eine Art Prozess, ein Gedanke, der in eine Richtung zeigt, wo zwar nichts ist, ja, wo er hinzeigt, aber das Zeigen selbst, das ist eigentlich das, was sich Ich nennt. Und da sagt dann sozusagen dieses Nichts, ja, ich will nicht mehr rauchen. Ja, oder es entscheidet. Ja, diese, in Wirklichkeit entscheidet niemand. In Wirklichkeit ist auch dieses Entscheiden nur ein Prozess, der im Kopf abläuft, automatisch. Es sind auch nur Gedanken. Ja.
Und es passiert, wenn die Zeit reif dafür ist.
Ja, so
wenn
ist es. Ja, absolut.
Edgar, vor ein paar Monaten ist ein Buch von dir veröffentlicht worden. Mhm. Vielleicht, du hast es gerade da. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie es entstanden ist, was drin steht, was es dir bedeutet, falls da sowas gibt.
Also es hat angefangen vor 6 Jahren in Gomera, da habe ich begonnen, die Geschichte niederzuschreiben. Also die Geschichte, die zu dieser Erfahrung führte, die ich damals 1998 in Indien hatte, wo ich ja schon vor 10 Jahren dann ein Buch geschrieben habe mit dem Titel Erleuchtung und wo es dann nur um diese Erfahrung ging, aber eben die Geschichte komplett draußen blieb. So hat es eben da vor 6 Jahren begonnen, dass ich diese Geschichte ausdrücken möchte. Und das beschreibt eben die äußere Reise durch Indien und die innere Reise zu sich selbst sozusagen.
Okay, das Buch beschreibt die Reise zu sich selber und durch
Indien. Zu sich selbst und durch Indien, ist also sowohl ein Reisebericht der äußere als auch ein innerer. Und dann hatte ich jahrelang in Wien eigentlich immer wieder Schreibpausen, sagen wir so, wo ich monatelang, jahrelang nicht geschrieben habe. Und letztes Jahr ist es endlich fertig geworden, nachdem ein paar Leute auch noch drüber gelesen haben und Freunde von mir auch das wunderschöne Cover gemacht haben. Das hat mir dann sehr gut gefallen. Ja, und freut mich einfach, dass auch die Geschichte rausgeschrieben wurde, weil auch die Geschichte irgendwie wichtig ist. Das wird oft so in der Szene manchmal ein bisschen nasenrümpfend über die Geschichten. Ist ja nur die Geschichte oder ist ja nur eine Geschichte. Aber für mich zum Beispiel auch bei anderen Erleuchteten oder spirituellen Meistern interessiert mich selbst zum Beispiel letztlich nur mehr die Geschichte. Also alles andere, was jemand von sich gibt, das weiß ich eh selbst. Ne? Das ist ja die eine Wahrheit und da braucht man eh nicht viel drüber reden, aber die Geschichte, das ist immer für mich so interessant. Wie ist es bei demjenigen dazu gekommen? Was hat der da, wie hat dieser Lebensweg ausgeschaut? Wo sind Ähnlichkeiten? Wo sind sich immer wieder wiederholende Muster in diesen Wegen, die da gegangen werden? Und das ist überraschend, dass das so vom Prinzip her sehr ähnlich oft abläuft, ja, und man sich da wiedererkennen kann.
Was ist ähnlich, also welches Prinzip, welche Merkmale?
Ja, so das Grundprinzip kann man sagen ist die fast schon verzweifelte Suche, wo irgendwann einmal der Punkt kommt, wo man das normale materielle Leben hinter sich lässt und dann wirklich es wissen möchte und dann wirklich entweder irgendeine Praxis macht oder irgendeine Lehre verfolgt, irgendwann dann komplett alles hinschmeißt, weil man entweder nach Jahren oder gar nach Jahrzehnten draufkommt, das hat es jetzt auch nicht gebracht oder man ist doch nicht ans Ziel angekommen oder man ist doch noch immer nicht der große, besondere Guru geworden oder sonst was und man schmeißt alles hin und gibt auf und gibt wirklich auf. Das ist dann ein Sich-Ergeben dem Ganzen gegenüber und dann passiert. Und das ist ein Muster, was sich wirklich ganz stark wiederholt. Egal, ob jetzt der Weg dann Yoga heißt oder Zen oder egal was. Aber das ist immer so ein Muster, das da abläuft.
Es gibt ja auch Fälle, da hört man, dass Leute quasi ihr Ego verloren haben. Also es einfach weggefahren ist und die dann erstmal ein großes Chaos gestürzt hat, weil sie auch gedacht haben, dass sie krank sind. Hast du von solchen Fällen auch gehört?
Absolut, und ja, schon, klar. Also auch das gehört dazu, ja, auch der Prozess danach. Es kommt dann immer darauf an, wie der abgefedert wird, ob es da eine Beziehung gibt zu einem Meister oder Lehrer, der einem da helfen kann, weil in dem Augenblick, wo alles zerfällt, ja, in dem Augenblick, wo ihm nichts übrig bleibt, ja, da bleibt auch kein Strohhalm mehr übrig, an dem man sich anhalten kann. Das ist ein ewiges Fallen. Im ersten Moment denkt man sich,
ja, wow, es ist alles perfekt und alles ist schon erleuchtet und man hat es quasi geschafft, obwohl es nichts zu schaffen gibt. Ja. Aber dann passiert doch auch ein Prozess, wo schrittweise wirklich alles abfällt und immer vorgehabt haben in dem Augenblick, wo man etwas festhalten möchte oder etwas anders haben möchte, als es ist, entsteht Reibung und man kann gar nichts mehr festhalten. Und es sieht nur mehr zu, wie alles abfällt. Und da kann auch viel Leid entstehen in diesem Prozess, wenn man keine gute Führung hat oder wenn man dagegen ankämpft oder wenn man einfach gewisse Informationen nicht hat. Und das passiert Menschen. Es passiert Menschen eben an der Busstation und man hat nicht die Information, dass da jetzt was ganz Tolles passiert ist und man sein Ich endlich losgeworden ist, sondern man kommt in die Psychiatrie und da sagen die Leute dann vielleicht, hey, du musst dein Ich wieder aufbauen, da hast du eine Tablette, dann hast du wieder eine Persönlichkeit. Das gibt's auch und das ist schrecklich. Ja. Dass da vor allem in der westlichen Welt noch keine richtige Tradition existiert auf wissenschaftlicher Basis. Es wäre notwendig, das Ganze auf wissenschaftliche Füße zu stellen, absolut. Um zu schauen, was passiert da, wie ja schon Ken Wilber und andere Tendenzen in die Richtung gehen, dass man richtig das untersucht, was passiert da bei diesem Phänomen, wie schaut dieser Prozess aus? Und es gibt die Möglichkeit, da leicht durchzugehen, so wie es früher eben war, wenn man irgendwo in einem Ashram war, dann hat man jemanden, der da ganz stark im Prozess war, der ist halt dann 3 Monate weggesperrt gewesen und hat sein Essen gekriegt und soll, hat halt getobt. Das ist einfach ein Prozess, wo alles durchgeht und das eh abfällt. Das ist ein Verbrennen. Wie im Christlichen könnte man sagen Fegefeuer oder im Yoga gibt es den Kundalini-Begriff. Es verbrennt einfach die Persönlichkeit und das geschieht von selbst. Und jedes Zutun ist nur ein Tun zu viel. Ne? Und im Westen ist aber die Tradition in der Medizin, alles wieder zurückzubringen in den Zustand davor, das was in dem Fall nicht möglich ist und auch nicht gewünscht ist. Das ist ein Weiter, man geht ja wirklich weiter. Das ist ein Erblühen, ein Zurückbringen, das wäre in den Zustand davor, in einen gangmachenden Zustand.
Viele sprechen ja dann auch von einem dauernden Vertiefen, was praktisch von alleine passiert. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, absolut, ja, ist so, ja. Das passiert von selbst. Es fällt ja ihm einfach mehr ab, es wird einfach gewöhnlicher. Das war am Anfang so ein Satori, ja, da ist eine Gedankenfolge, ein ganzes Leben lang denkt man, sagen wir 35 Jahre lang, im Wachzustand, jede Sekunde, irgendein Gedanke. Plötzlich erfährt man 5 Sekunden kein Gedanke. Das ist ein Satori. Ja, so, wow, ich bin da. Nur da, so, und dann 10 Sekunden später setzt der Denker wieder ein und jetzt denkt er über den Satori nach. Was war denn das? Ja, versucht es zu analysieren. Das ist so auch dieser normale Weg, wie es passiert. Aber diese Lücken, diese Satoris werden dann immer größer. Ja, und irgendwann wird das dann, das was ursprünglich in den ersten Momenten noch etwas Außergewöhnliches war, wird das dann der Normalzustand. Und das vertieft sich, diese Stille vertieft sich, diese Gewöhnlichkeit vertieft sich. Dieses Heilige vertieft sich.
Und, ja. Dieses Ich bin da im ersten Moment, das ist ja dann auch schon wieder ein Gedanke, oder?
Das ist der erste Gedanke, der dann wieder passiert. Ja. Diese Präsenz zu bemerken. Und aus dem Bemerken entsteht der Gedanke. Ja.
Also dein Buch ist interessant für Leute, die sich für deine Geschichte interessieren.
Oh, nein. Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte interessant ist. Wahrscheinlich, also Feedback habe ich schon, dass die Menschen die Geschichte interessant finden und die Schreibweise interessant finden. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass es meine Geschichte ist. Es ist einfach eine interessante Geschichte vielleicht.
Ich erlebe es so bei spirituellen Büchern, dass eigentlich was Fördernde daran ist, nicht die Informationen, die man bekommt, sondern einfach, dass man sich durch das Lesen irgendwie in irgendeiner Form, wie immer das passiert, mit der Energie desjenigen, der es geschrieben hat, verbindet. Oder selbst wenn man den jetzt nicht als Person bezeichnen würde, sondern einfach mit der Energie verbindet und dass dadurch ja, was Gutes passieren kann. Hast du das auch schon mal so erlebt?
Das ist ja das, was letztlich auch bei Satsang geschieht. Ja, Satsang ist nichts anderes als ein Verbinden mit der Energie, ja, die durchströmt. Weniger mit der Persönlichkeit, ob da eine da ist oder nicht, ist völlig uninteressant, sondern mit der Energie, die diesen Körper durchströmt, die durchströmt ja alles. Man verbindet sich da letztlich mit sich selbst, das ist wie so ein Resonanzprinzip. Und nichts anderes passiert bei Satsang auch, ob das jetzt ist durch ein Buch oder eben durch eine persönliche Begegnung, ist egal. Letztlich ist es so, dass ich bei Satsang alles sagen könnte. Ich könnte auch referieren über ein Kochrezept oder ich könnte auch irgendwas erzählen über Blumen oder eine Blume hochhalten, wie es Buddha gemacht hat, auch als Symbol. Es geht nie um die Information. Das ist immer nur für den Kopf. Das ist immer nur, dass der Kopf sozusagen auch ein Futter bekommt, der Intellekt ein Futter bekommt und da sein kann. Ja, in dem Augenblick, wo da etwas auftaucht, irgendwelche Worte, die interessant klingen, eine Geschichte oder in dem Augenblick, wo der Geist sozusagen Aufmerksamkeit drauf gibt, entsteht eine Verbindung und eine Resonanz. Der Inhalt ist völlig egal. Austauschbar.
Wie ist es jetzt? Du bist auf Gomera. Wenn Leute mit dir in Kontakt sein wollen, in seiner Präsenz sein wollen, was bietest du irgendwas an oder entwickelt sich das erst?
Noch nicht. Also es entwickelt sich. Ich bin ja erst wieder seit im zweiten Monat zurück jetzt auf Gomera und wir sind gerade dabei, so die Wohnsituation so weit zu bringen, dass ich wieder ein permanentes Internet habe, damit ich meine Forentätigkeit im Internet auch wieder aufnehmen kann. Ich habe dieses Forum auf erwachen.com und möchte da dann einmal in der Woche einen Online-Satsang anbieten, eben mit Chat oder mit Video. Einspielmöglichkeit, also sowohl Video jetzt von mir, aber auch Videos von den Teilnehmern. Das wäre so meine Idee dahinter. Wirklich ein virtuelles Treffen, einmal in die Woche, eine Stunde, übers Internet, in Deutsch und oder Englisch. Das ist sich im Entwickeln, auch die technischen Lösungen dazu. Und ansonsten wird es geben im Sommer von Juni, Juli, August eine Sommertour durch Deutschland, Österreich und Schweiz mit Satsangs- und Tantra-Seminaren. Und daraus dann zweimal im Jahr halt die Leute, die dann noch tiefer gehen wollen, vielleicht ein Retreat hier auf Gomera, jeweils eine Woche, ein stiller Retreat Satsang und eine Woche Tantra-Seminar hier auf Gomera. Ansonsten wird man sehen, ob sich hier auch lokal irgendwas auftut mit Yoga-Nidra-Gruppen. Mal gucken.
Jetzt ist das Stichwort Tantra gefallen. Was kannst du beschreiben? Was ist der Unterschied Satsang-Tantra-Gruppe? Was passiert da? Welche Ausrichtung ist da?
Ja, für mich ist natürlich letztlich, greift das ineinander. Das heißt, ich bringe irrsinnig viel Satsang in meine Tantra-Seminare mit rein, ja, indem dort auch Satsangs geschehen, aber alles sehr stark in Richtung Kundalini ausgerichtet ist. Also meine Tantra-Seminare orientieren sich hauptsächlich an Leute, die schon normale Tantra-Seminare gemacht haben und da dann irgendwelche Jahrestrainings gemacht haben und da dann tiefer gehen, die eigentlich schon Kundalini-Erfahrungen haben und da Unterstützung brauchen, um das mehr da sein lassen zu können und damit sein zu können. Das heißt, damit bietet sich schon an, ist da schon ein ganz starker non-dualer Aspekt auch in den Tantra-Seminaren mit drinnen. Aber es sind natürlich auch viele Übungen mit noch Übungen sozusagen mit dabei aus der Tradition des Kundalini-Tantra, aus dem Nath-Yoga, also aus meiner Zeit als Nath-Yogi. Und auf der anderen Seite bei Satsangs, das ist wirklich reiner Satsang, wo dann das tantrische Element maximal die Energie ist, die auch in Satsangs ohnehin immer mitfließt, egal ob man es so benennt oder nicht. Für mich ist das einfach eine Ergänzung. Das eine ist halt mehr für Menschen, die mehr sexuell orientiert sind, weil für mich schon Kundalini und Sexualität ganz stark zusammenführen und die diesen Weg dann, die Schleife bekommen möchten vom Sexuellen hin zum Non-Dualen, letztendlich zum Orgasmus und zur Einheit mit Gott, mit sich selbst, weil das ist nichts anderes.
Kundalini-Erfahrung ist das dieses körperliche Wahrnehmen der Kundalini-Energie oder was ist da gemeint?
Ja, absolut, ja, körperliches Wahrnehmen, im Körper wahrnehmen der Energie. Man kann es Kundalini nennen, letztlich ist das die Lebensenergie an sich, die uns durchströmt. Also der Shakti-Aspekt des Universums. Ja. Das ist so die letzte Dualität. Im Yoga wird so gesehen, Shiva und Shakti. Shiva als Bewusstsein, ja, und Shakti als Materie und Energie. In dem Sinn wird Materie und Energie gleich gesehen, eigentlich wie bei Einstein. Ja, Materie ist Energie, das Universum selbst ist dann Shakti. Und das vereint sich dann, da löst sich dann die letzte Dualität auf, indem man erkennt, dass Shiva und Shakti immer schon eins waren, dass auch das eins ist. Bewusstsein und Materie.
Sind die Seminare für Paare gedacht oder spielt das keine Rolle, ob man gerade einen Partner hat oder nicht? Oder?
Es ist schon so, also ich benutze in den Seminaren die Sexualität nur als Motor oder als Vehikel, ja, damit überhaupt Energie entsteht. Aber letztlich ist es eine sehr autarke Angelegenheit, wo jeder mit sich selbst in Kontakt kommt und mit seiner eigenen Energie. Es geht also darum, nicht jetzt unbedingt mit einem Partner groß in Kontakt zu kommen, sondern mit seiner eigenen Energie. Ja. Dass die getriggert wird durchs Außen, okay, das wird dann nur benutzt als Werkzeug.
Gibt es noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ja, ich könnte maximal den Menschen sagen, dass sie Gott sind, fertig. Und dass alles okay ist, wie es ist. Nichts zu erreichen gibt, weil alles schon da ist. Egal, ob dein Ego ist, oder Gedanken ist, oder Mind ist, das ist alles egal.
Egal, ob Identifikation
völlig
da ist.
Völlig egal.
Egal, ob man es sich bewusst ist oder nicht.
Völlig egal. Ja, Gott ist immer Gott. Egal, ob er es weiß, ob er es ist oder nicht. Und so wie eine Schildkröte, immer eine Schildkröte ist. Völlig egal, ob sie weiß, dass sie eine Schildkröte ist oder nicht.
Und das Gottsein ist auch unabhängig davon, was die äußere Form macht. Also auch ein Mörder und ein...
Leider. Das ist eine schreckliche Wahrheit, aber ja. Gott mordet und Gott wird ermordet. Auch das. Ja.
Und trotzdem kann man mit allem in Frieden sein.
Gerade dadurch.
Okay, ich danke dir für das Interview.